Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr.
Im heutigen Ferngespräch ist Nina Miklautz zu Gast. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut Wirtschaft und Psychologie an der Fernefahr und leitet Lehrveranstaltungen wie aktuelle Trends in Human Resource Management, Präsentieren und Visualisieren und Leadership. Willkommen, Nina.
Hallo.
Wir fragen unsere Gäste am Beginn gerne, welchen Weg sie an die Fernefahr geführt hat. Was waren deine wichtigsten Stationen?
Ja, zu meinen wichtigsten beruflichen Stationen gehört sicherlich, dass ich direkt nach dem Studium der internationalen Betriebswirtschaft als Lehrende und auch stellvertretende Studiengangsleiterin an der Fachhochschule des BFI gearbeitet habe. Ich bin dann in eine NPO als Personalentwicklerin gewechselt, bevor es mich dann wirklich voll und ganz wieder ins Hochschulwesen gezogen hat. Ich habe danach dann eine Stelle im Vizerektorat für Lehre an der WU angenommen, wo ich im Bereich der Qualitätsentwicklung in der Lehre gearbeitet habe. Aber unabhängig von meinen jeweiligen Hauptjobs habe ich auch immer nebenbei als externe Lehrende unterrichtet und bin so auch 2012 als externe Lehrende an der Fernefahr eingestiegen. Damals habe ich im Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie angefangen und meinen ersten Kurs Leadership betreut und bin seit 2013 als fix angestellte Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaft und Psychologie.
Einer deiner ersten Kurse war Leadership.
Richtig.
Also da sind jetzt schon einige Jahre an Beschäftigung mit dem Thema dabei. Ist ja ein großes Themenfeld. Ein paar Stichwörter, die ich mir da aufgeschrieben habe. Führen in der Krise, Hybrid-Leadership, virtuelle Führung, New Work. Kannst du diesen Bereich kurz für uns umreißen? Wieso sollte uns das interessieren, sozusagen?
Es sollte uns alle interessieren, weil Führung tagtäglich, auch im Alltag, unabhängig davon, ob man Führungskraft ist oder nicht, stattfindet. Wie du richtig sagst, Leadership ist ein ganz großes Themenfeld und man unterscheidet auch Leadership und Management, wobei Leadership mehr in Richtung Inspiration und Vision geht und Management eher in Richtung Organisation, Struktur und Koordination. Das wird aber auch oftmals zusammengefasst, vor allem im beruflichen Alltag. Und das Thema Führung beinhaltet sowieso, so wie du sagst, ganz viele Aspekte. Das heißt, sich da kurz fassen ist schwierig. Ich versuche es trotzdem. Mit der Frage, wie sich das Führungsverhalten beschreiben lässt, haben sich tatsächlich sehr, sehr viele renommierte Wissenschaftlerinnen intensiv befasst. Und das nicht erst seit kurzem, sondern wirklich schon seit den 1950er Jahren. Und dazu gibt es auch sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse und es sind viele Theorien und Modelle daraus entstanden. Und es ist ein Forschungsgebiet, in das stetig neue Aspekte einfließen. Du hast schon New Work angesprochen und Hybrid Leadership. Und die neuen Arbeitsbedingungen im Zuge der digitalen Transformation sind sicherlich auch wichtige Aspekte, wie auch das Thema Nachhaltigkeit, die natürlich alle das Führungsverhalten beeinflussen. Und gerade weil so viele Aspekte bei Führung zusammenfließen, ist das Themengebiet extrem komplex. Wenn ich jetzt diese Komplexität auflösen möchte, und das würde ich gerne versuchen, so wie ich es auch bei meinen Studierenden in der Lehrveranstaltung versuche, würde ich die Führung gerne runterbrechen auf ein paar Dimensionen, die zentral sind. Und da halte ich mich ganz gern an ein Modell von Ruth Seliger, die eine erfahrene Organisationsberaterin und Entwicklerin ist und ergänzt dann noch mit aktuellen Aspekten, die mir wichtig erscheinen. Grundsätzlich kann man bei Führung von drei zentralen Dimensionen ausgehen. Und zwar gibt es da erstens die Alltagspraxis selbst. Die ist wirklich und natürlich die vordergründigste Dimension, würde ich sagen, weil dabei geht es wirklich um die konkreten Aktivitäten des Führens. In diesem Bereich setzt man sich zum Beispiel mit Fragen auseinander wie, was gehört tagtäglich zur Führungspraxis dazu? Was tun Führungskräfte? Was wollen sie tun? Worauf beziehen sich die Tätigkeiten des Führens und welche Verbindung stellt Führung her? Gerade in dieser Dimension ist das Thema Selbstführung, Self-Leadership, ein wesentlicher Aspekt, also die Frage, wer bin ich als Führungskraft? wenn es um die Führungskräfte in Organisationen geht, aber letztendlich auch um mich selbst als Mensch. Eine weitere Dimension ist, wer sind meine Mitarbeiterinnen, also die Mitarbeiterinnenperspektive, die wesentlich ist. Und es gibt dann noch die dritte Dimension, die Organisation und die Frage dazu, wer ist die Organisation, in der diese Führung stattfindet? Also das Umfeld quasi, nicht nur die Mitarbeiterinnen, sondern das größere Umfeld. Dann gibt es neben der Alltagspraxis noch die zweite Dimension. Und die zweite Dimension ist die Profession selbst. Und diese Dimension beschreibt, wenn man so will, die Qualitätsstandards oder ist ein Maßstab, an denen Führung wirklich gemessen werden kann. Also was macht gute Führung wirklich aus? Und dazu zählen einerseits, dass es eine Rollenklarheit gibt. Wer bin ich hier in meiner Rolle? Und dass die Person mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet ist. Also einerseits Theoriewissen hat, aber auch praktisches Know-how. Und dieser Person auch Instrumente der Führung zur Verfügung stehen, die ja eng mit diesen Kompetenzen in Verbindung stehen und natürlich auch mit der Rollenklarheit und erst entsprechend der definierten Rolle eingesetzt werden können. Und die dritte Dimension ist neben der Praxis und der Profession, ist der Prozess tatsächlich selbst. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass Führung stattfindet und was braucht dieser Prozess? Und da sagt Ruth Seliger, dass Führung auch mit Hausarbeit verglichen werden kann. Und da sieht man wieder, wie wichtig Führung ist, aber wie unsichtbar Führung auch ist. Denn auch wenn wir uns an unsere Hausarbeit denken, dann wir machen die Hausarbeit kontinuierlich und stetig. Sie ist unheimlich wichtig, ist aber oftmals unsichtbar und unterschätzt leider auch. Und dementsprechend sagt sie, dass dieser Prozess der Führung einfach wie Hausarbeit ist. Deswegen sind Aspekte wie Wertschätzung, wie Aufmerksamkeit, wie Wirksamkeit enorm wichtig für den Prozess, damit er gelingt. Denn ohne Wertschätzung gibt es keine Wertschöpfung. Dann die Aufmerksamkeit betreffend sich selbst gegenüber, muss man achtsam und aufmerksam sein. Den eigenen Mitarbeiterinnen gegenüber, aber auch der Organisation gegenüber. Und auch der Aspekt der Wirksamkeit ist wichtig, denn es braucht Mut, Entscheidungen zu treffen und danach auch zu handeln. Und ergänzend ist für mich der Dreh- und Angelpunkt all dieser drei Dimensionen, also der Praxis, der Profession und des Prozesses der Führung, die Kommunikation, worin sich der Sinn und die Freude und auch die persönlichen Stärken und die Prinzipien widerspiegeln.
Hier dieses Bild dieser drei großen Säulen, das ist jetzt sehr klar in meinem Kopf vorhanden, wo ich gleich mal eine Frage habe, da geht es um die Selbstführung, irgendwie als wichtiger und für jeden relevanten Aspekt. Also da fühle ich halt direkt irgendwie eine Connection, wo Fragen auftauchen. Also irgendwie so, also eine Meisterin ist noch nie vom Himmel gefallen, ne? Also sich selbst zu führen und man merkt bei dir, da ist unglaublich viel Wissen und Erfahrung da. Und da hätte ich gleich dann eine Frage, wie sieht eigentlich dein eigener Entwicklungsweg dabei aus? Man beginnt sich ja meistens nicht grundlos mit einem Thema irgendwie zu beschäftigen. Wie war da dein persönlicher Weg?
Ja, meine Selbstführung spiegelt sich jetzt beruflich gesehen natürlich als Lehrende, als Lernbegleiterin der Studierenden, als Mitarbeiterin in einem Team, als Kollegin, also in all meinen unterschiedlichen beruflichen Rollen wieder. Und auch wenn ich eben de facto keine Führungskraft bin. Die Tatsache, dass ich in den letzten fast 11 Jahren eine Führungskraft hatte, die sich wirklich auszeichnet durch seine Haltung der Arbeit gegenüber und uns Mitarbeiterinnen gegenüber. Und er stets eine Balance zwischen Fordern und Fördern findet und eine unheimlich motivierende Fehlerkultur auch vorlebt und dadurch ein sehr feines Miteinander im Team herrscht, also auch eine große Vertrauensbasis da ist, das ist unheimlich inspirierend und eben auch ein grandioses Vorbild, das motiviert. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch natürlich viele private Rollen, in denen es Vorbilder braucht, wo auch ich mit meiner Selbstführung mich weiterentwickeln durfte und darf, tagtäglich. Und Ganz bestimmt war ein zentraler Turning Point, als ich vor knapp 10 Jahren Mama geworden bin. Damals bin ich den Fragen begegnet, wer bin ich in meiner Rolle als Mama und wofür stehe ich als Mama und welche Werte und Haltungen verkörper ich und was will ich meinem Kind vorleben? Und um diese Klarheit zu erlangen, braucht es ganz viel Reflexion und Reflexion braucht Zeit. Aber es braucht auch ein Tool. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach kein echtes Tool. Ich war wohl mit einer älteren Frau befreundet, die erfahrener war und die mich gecoacht hat, wo ich aber dann gemerkt habe, ich brauche mehr Unterstützung auf dem Weg zu mehr Klarheit in mir und mit mir. Und ich wollte auch ein Tool, mit dem ich irgendwie allein arbeiten kann, mit dem ich mich alleine begleiten kann auf meinem Weg und ja, irgendwie selbst zu den Erkenntnissen kommen kann. Und da bin ich tatsächlich rein zufällig auf die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg gestoßen. Das ist wirklich ein Tool, das mich selbst ermächtigt und eine Haltung, die ich verinnerlicht habe. Und die gewaltfreie Kommunikation begleitet mich bis heute tagtäglich in den unterschiedlichsten Rollen, sowohl beruflich als auch privat.
Kannst du uns da ein Beispiel geben, beziehungsweise was fällt dir da als erstes ein in Kombination mit der gewaltfreien Kommunikation? So ganz spontan.
Ja, ich gebe zuerst mal den Überblick, was die GFK, also gewaltfreie Kommunikation, eigentlich ist. Die GFK wird oft auch wertschätzende und verbindende Kommunikation genannt und betrifft nicht nur den Aspekt der Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Menschen, sondern eben auch die Beziehung zu sich selbst. Und genau deshalb sehe ich sie auch als ein tolles Selbstführungstool. Wenn ich jetzt sagen müsste, was die GFK noch mit sich bringt, muss ich auf jeden Fall wissen, dass es 4 Schritte gibt. Das ist so das berühmte 4-Schritte-Modell, das Marshall Rosenberg uns hinterlassen hat. Es ist wahrscheinlich eher bekannt und verbreitet, dass es die 4 Schritte gibt der GFK. Die sind anfangs vielleicht gewöhnungsbedürftig in der Kommunikation, aber wenn man sie verinnerlicht hat, sind sie ganz leicht umzusetzen und oftmals auch ein Werkzeug eben für Hilfe zur Selbsthilfe. Und bei mir war es so, dass ich schon nach recht kurzer Zeit bemerkt habe, wie viel klarer ich in meiner Haltung geworden bin und wie viel leichter ich Orientierung geben kann und konnte. Ja, und auch wie viel freundlicher ich mit mir selbst umgegangen bin. Und das betrifft diese 4 Schritte, weil du vorher ein Beispiel haben wolltest. Es ist wirklich wichtig, dass man diese 4 Schritte kennt, um letztendlich dann wirklich diese Haltung verinnerlichen zu können. Denn am Anfang steht immer eine Situation, in der man sich nicht wohlgefühlt hat oder in der man sich nicht wohlfühlt, mit jemandem oder mit sich selbst. Und da ist es oft wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es eine Beobachtung braucht, also wirklich wie eine Videokamera, die diese Situation aufnimmt, ohne dass es eine Bewertung gibt. Das heißt, wir nehmen die Bewertung aus der Wahrnehmung raus und haben dann die Beobachtung, denn wir sind ja geprägt von unterschiedlichen Situationen in unserer Vergangenheit und nehmen natürlich die Situationen, die jetzt auf uns zukommen, wahr und bewerten sie dadurch. Das heißt, Beobachtungen finden faktisch nur mit einer Videokamera statt. Und der zweite Schritt geht dann in die Richtung, dass man sagt, okay, es ist die Situation, dass ich den Müll sehe, also den Müllbeutel sehe, der voll ist und ich sage, boah, schon wieder voller Müllbeutel, ich hätte so gern, dass mein Sohn ihn runterbringt. Oder dass der weg ist. Ja. Aber natürlich spielt sich da im Hintergrund ganz viel von meinen Prägungen ab. Und der zweite Schritt geht dann in die Richtung der Gefühle, die in der Situation gerade lebendig sind. Und die sind lebendig. Also ich bin wütend, weil ich eigentlich meinem Sohn heute in der Früh gesagt habe, bitte nimm das mit runter in den Müllraum. Und jetzt ist die Wut da und irgendwie auch so die Enttäuschung. Und im dritten Schritt geht es dann darum, dass man auch die Bedürfnisse formuliert, die daraus resultieren. Also, dass ich sage, also ich bin echt wütend und ich merke aber auch, ich bin traurig und enttäuscht, weil es hätte mir so viel Leichtigkeit gegeben und das ist das Bedürfnis. Ich habe das Bedürfnis nach Leichtigkeit, dass mir quasi mein Sohn dieses Müll runterbringen in den Müllraum abnimmt. Und deswegen formuliere ich jetzt nochmal meine Bitte neu. zu meinem Sohn gewandt und sage, hey, mir wäre es urwichtig, dass der Müll da am Müllbeutel wegkommt und dass der in den Müllraum kommt, weil das gibt mir so viel Leichtigkeit. Ich habe nämlich so viel anderes noch zu tun. Und bitte übernimm du das heute. Und das klingt einfach ganz anders, als wenn ich sage, boah, ich bin so wütend, hey, hast schon wieder nicht runtergebracht. Und also, wenn man sich so quasi hineinsteigert. Und ich finde, so kann es wirklich leichter gelingen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wertfreier wahrzunehmen auch und die Situationen wirklich zu beobachten und dann mehr Klarheit für sich selbst zu bekommen, um so auch in eine wertschätzende Verbindung einerseits mit sich selbst zu kommen. Also die Wut war zuerst bei mir da, aber es war auch so diese Enttäuschung und Traurigkeit. Und dann habe ich genau gewusst, ha, eigentlich ging es mir ja darum, dass ich Leichtigkeit auch wieder spüre. Und so konnte ich in weiterer Folge dann auch mit meinem Sohn ganz anders in Kontakt treten. Und diese 4 Schritte nennt Marshall Rosenberg als Selbstklärungstanz oder Selbstklärung. Es gibt da eben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und weitere Tools in diesem Sinne und in der Haltung der GfK, um ein rücksichtsvolles, möglichst friedvolles Miteinander zu kreieren und immer Strategien zu finden, wo möglichst die Bedürfnisse aller erfüllt werden. Das ermöglicht einfach auch dann in Balance mit sich selbst und mit anderen zu leben.
Die gewaltfreie Kommunikation ist ja eines von vielen Werkzeugen, die sozusagen angewandt werden kann. Und in deiner Rolle als Lehrende, das hat man jetzt, glaube ich, ganz schön gesehen, versuchst du ja dieses doch recht komplexen Thematiken möglichst einfach zu kommunizieren, dass sie auch verstehbar sind.
Ja.
Und da ist meine Frage, wie lehrt man diese Thematik am besten? Eine Thematik, die ja in sehr persönliche, in Entwicklungsbereiche hineingeht. Was sind da die Herausforderungen und wie begehst du diesen als Lehrende an der Ferne Fahr?
Ja, wie in vielen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung geht es weniger ums Lehren, sondern eher um ein Begleiten und Sensibilisieren. Für die Thematik der Selbstführung selbst. Und dann stelle ich schon auch mögliche Herangehensweisen und Tools wie eben beispielsweise die GfK vor. Ich versuche auch Impulse durch Fallbeispiele zu setzen und ein Potpourri quasi anzubieten, damit die Studierenden sich einerseits abgeholt fühlen und aus der Vielzahl an möglichen Strategien sich jene rauspicken können, die für sie gerade passend und wichtig sind. Ich biete auch in meinen Workshops, wenn es um Leadership zum Beispiel geht, neben Einzelarbeiten auch Kleingruppenarbeiten an. Und dabei kann es eben auch darum gehen, dass man einen wertschätzenden Abgleich zwischen Selbstbild und Fremdbild macht. Aber es gibt auch das Setting einer kollegialen Beratung. Das ist sehr impulsgebend oftmals, wenn ein Studierender oder eine Studierende ein eigenes Fallbeispiel bringt und sich dann mit ihren Kolleginnen gemeinsam in einem vertraulichen Setting dazu auseinandersetzt und es oftmals aus der Riege der Kolleginnen eine Lösung gibt oder einen Lösungsansatz gibt, der anregend ist, der augenöffnend ist, der vielleicht nicht die letzte Lösung ist, aber der mitgenommen werden kann und dem man sich auch widmen kann, wenn man dann in der Praxis wieder zurück ist. Und so wie ich es gesagt habe, es braucht dafür auf jeden Fall ein vertrauliches Setting und für dieses Setting biete ich den Raum an. Wichtig ist mir auch immer besonders, dass alle verstehen, dass es Zeit braucht, um zu reflektieren und um sich eben wesentlichen Fragen, beispielsweise der Selbstführung, zu stellen. Also, welche Stärken und Fähigkeiten konnte ich bisher einsetzen? Was war zielführend? Was war nicht zielführend? Welche Ziele möchte ich weiterhin verfolgen und welche nicht? Wobei hätte ich Unterstützung gebraucht und in welcher Form? Ja, also was ist mein größtes Learning? Da gibt es ganz viele. Das heißt eigentlich, ich kann auch die Studierenden, wenn das das Setting erlaubt, auch durch Fragen angeleitet begleiten. Und das ist eine Art Coaching beziehungsweise auch ein Selbstcoaching ist möglich, wenn ich Ihnen die Fragen zur Verfügung stelle und sich jede Person dann die eigenen Antworten finden darf. Die Botschaft, die ich jedenfalls mit auf den Weg gebe, ist, wir brauchen alle Selbstführungskompetenzen in den unterschiedlichen Lebenssituationen. Also es lohnt sich wirklich, Zeit darin zu investieren. Und bei Führungskräften sollte idealerweise der Prozess der Selbstführung und die Entwicklung der Selbstführungskompetenzen vorgelagert sein an ein tatsächliches Führen von Mitarbeiterinnen in einer Organisation.
Hast du da von Studierenden schon mal Rückmeldung bekommen, dass es in ihrem Alltag, in ihrer Praxis was verändert hat?
Ja, tatsächlich. Ganz unterschiedliche Aspekte und Informationen, die da an mich herangetragen wurden. Viele haben erst dadurch begriffen, dass es wirklich Selbstführung überhaupt braucht und dass es das wirklich gibt. Weil Selbstführung ist ja ein wesentlicher, wirklich Bestandteil der Führung. Und sie haben sich dadurch auch sehr viel bewusster wieder mit sich selbst auseinandergesetzt, also auch außerhalb der Lehrveranstaltungen, mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Sie haben auch viel mehr Klarheit darüber gewonnen, welche eigenen Werte sie vertreten und welche Überzeugungen sie haben. Manche haben sich dann auch Buchtipps geholt oder ja, Inspiration von mir geholt, wo sie auch noch weitere Techniken und Strategien erhalten, um schwierige Situationen zu meistern.
Ja, das ist super.
Ja, das ist wirklich, wirklich toll, weil Selbstführung, also je bewusster mir meine Kompetenzen und Lernfelder sind, desto gezielter kann ich daran arbeiten. Also meine Fähigkeiten eben ausbauen und meine Entwicklungsfelder auch steuern. Zum Beispiel auch im Umgang mit Stress und Druck. Dadurch erhöhe ich einerseits meine soziale Kompetenz und meistens auch meine kommunikative. Ja, ich kann auch viel verantwortungsbewusster Ziele definieren und auch Entscheidungen treffen. Und wenn ich jetzt wieder auf die Unternehmensebene schaue, im Unternehmen führt das echt oft zu erhöhtem Verantwortungsbewusstsein, auch zu einer sehr hohen Vertrauenskultur und auch zu einer hohen Leistungsbereitschaft. Also Selbstführung ist echt wirksam, wenn sie stattfindet. Und das macht auch Unternehmen langfristig und nachhaltig erfolgreicher, glaube ich, ja.
Zum Abschluss frage ich immer gerne, Leute, die sich sehr stark mit einem Thema beschäftigen, haben meistens irgendwie einen Gedanken, der sie sehr stark wurzelt in dem Thema. Hast du ein Lieblingszitat, eine Lieblingsmetapher, eine Anekdote, welche dir in der Beschäftigung mit diesem Thema immer wieder einfällt?
Für mich ist auf jeden Fall das Bild des Baumes ein ganz zentrales Bild für die Selbstführung. Das ist jetzt keine Anekdote, aber es ist ein Bild, das mich begleitet. Und zwar, weil du gesagt hast, Wurzeln. Ja, in unseren Wurzeln, da stecken die Prägungen. Und der Stamm ist quasi derjenige, der uns Halt gibt. Also da gibt es vielleicht Menschen, da gibt es auch eben Strategien, die uns Halt geben. Und dann gibt es eben die Äste und die Blätter und dann auch die Früchte, die quasi in der Krone sitzen. Und das ist das, wo wir uns entfalten können. Und das ist das Bild für Selbstführung für mich.
Danke dir, Nina, vielmals für diese Einblicke in deine Profession, in deinen persönlichen Entwicklungsweg. Und ich bin mir sicher, du hast wieder ein paar Samen in den Gedanken von Menschen in Kombination mit dieser Thematik gesät. Danke dafür.
Danke auch.